Willkommen zum Machbar-Trainings-Podcast. In diesem Podcast, in dieser Episode, geht es mit Jakob Johnson darum, wie er es geschafft hat, in die NFL zu kommen, aber viele, viele Background-Sachen, die ihr auch gar nicht gehört habt, die ihr gar nicht wisst, die ihr bisher noch gar nicht erzählt hat. Wie ihr wisst oder auch nicht wisst, aber jetzt dann wisst, begleite ich Jakob schon seit längerer Zeit, schon seit circa 5 Jahren trainieren wir zusammen, sind wir in Kontakt. Er spielt mittlerweile in der NFL bei den Patriots und wenn er in Deutschland ist, sind wir zwar immer wieder am Gange hier, dass er natürlich besser, schneller, stärker und gesünder ist. Und aber auch wenn er vor Ort ist, bin ich ein Mann im Hintergrund, der ihn gerne unterstützt. Ich muss mich noch ganz kurz entschuldigen. In dieser Episode ist meine Soundqualität, wenn ich spreche, nicht so gut. Aber das Wichtige ist, dass ihr einen Jakob versteht. Leider hat hier diesmal ein bisschen die Technik versagt. Also bitte verzeiht mir, das sollte aber in Zukunft nicht mehr vorkommen. Jetzt genießt den Podcast. Viel Spaß.
Hallo. Gehst du?
Ja, geht. Funktioniert diese Mikrofon.
Funktioniert.
Ja, ja. Es wäre schön, wenn man sich nicht um die Technik kümmern müsste.
Mhm. Das ist, glaube ich, so der Unterschied dann, wenn du irgendwie einen Podcast hast, wo dann ein bisschen auch Kohle dahinter ist. Da hast du halt Leute dafür und dann ist es so viel entspannter. Ja, ja. Dann kommst du einfach so Tonmensch.
Ja. Also ich mache mal noch so. Dann kann ich mich übereinander
schreiben.
Die Profis machen das so. Ich habe keine Ahnung, ob das geht.
Ja, SWR macht genauso. Ja, einfach zweimal klatschen.
SWR macht genauso. Let's go. Okay. Genau. So. Willkommen beim Machbar Trainings Podcast. Ich habe heute einen sehr, sehr genialen Gast und zwar Jakob. Aber nicht jeder von euch weiß, wer Jakob ist. Deshalb, Jakob, stell dich noch mal ganz kurz vor. Wer bist du?
Jakob Johnson. Ich spiele habe letzte Saison bei den New England Patriots gespielt. War meine zweite Saison in der NFL. Ich habe den Sprung in die NFL über das International Pathway Programm geschafft und habe davor bei den Stuttgart Scorpions gespielt. 4 Jahre noch in Tennessee am College und da davor auch bei den Stuttgart Scorpions. Also zwei Sätze bei den Scorpions und dann in die NFL.
Also da hat er schon die erste Frage vorweggenommen und zwar oder die erste, ja. Ich habe eine Frage, so, dass du deinen Weg mal ein bisschen erzählst vom Football oder von der Football-Jugend Deutschland in der NFL. Das ist natürlich eine Story, die jetzt nicht in 2 Sätzen erzählt ist.
Yeah.
Aber man sollte schon erwähnen, dass du ja früher ganz normal in der Jugend gespielt hast.
Genau.
Weil, wie hast du da angefangen? Ganz normal Jugend oder B-Jugend noch?
Also ich habe damals gab es noch keine B-Jugend. Ich habe bei den Scorpions, das war glaube ich 2007, 2008, ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern.
Okay.
Aber ich habe um die Zeit irgendwann angefangen, das war dann im Flag Football. Wir hatten damals...
da habe ich auch angefangen. 2008.
So den Dreh rum, ja. Also ich weiß noch, die Scorpions waren zu der Zeit, die waren gerade, glaube ich, Vizemeister geworden oder sind dann Vizemeister geworden in dem Jahr, irgendwie sowas in den Dreh war da. Aber wir hatten halt einen extrem coolen Coach. Wir hatten also 2 Coaches. Einer, der Wide Receiver gespielt hat, selber bei der Herrenmannschaft. Und der andere war auch Cornerback, glaube ich, bei der Herrenmannschaft. Hassan Rashid und, und glaube ich, Nils hieß der andere Coach. Aber war halt cool, weil der hat halt so diesen amerikanischen Flair dazu gebracht. Ja. Ja, und dann gab es... Also die Möglichkeit bei ihm, weil er auf der Base gewohnt hat, irgendwie Mountain Dew Kästen zu bestellen und so weiter nach dem Training, das war halt immer sehr cool zu der Zeit.
Okay, nice. Und dann bist du, ja, hast damals sicherlich auch jeder andere in der Jugend so ein bisschen gesagt, boah, mal so in der NFL spielen, aber das ist ja unrealistisch eigentlich.
Ja.
Wurde ja damals oft gesagt, da kannte man die Wege noch nicht.
Ja.
Aber du hast es dann geschafft. Wie hast du das denn geschafft? Wie bist du überhaupt nach Tennessee eigentlich gekommen?
Ja, so... Ich habe dann den Sprung von Flaggies in die Jugendmannschaft gemacht. Das war zu der Zeit auch noch echt, sag ich mal, scary, ja. Also weil die Jugendmannschaft, die hatte so einen Ruf, so, oh, bei denen geht's richtig hart zu, ja. Damals auch habe unter verschiedenen Coaches gespielt, angefangen bei Andy Mecherlein. Das war dann noch so, also da ging's dann nur um irgendwie die Gegner weghauen und Oklahoma Drill für 1,5 Stunden nur irgendwie Helm an Helm die ganze Zeit. Dann hatten wir den Mamba Eichel und der Jojo Hölker, die dann, also Scorpions Urgesteine, da wurde es dann ein bisschen mehr, da wurde es, hat das Coaching sich ein bisschen verbessert, da ging es dann ein bisschen technischer zu. Und in der Zeit hatten wir dann eben einen amerikanischen Import-Quarterback, der zu mir gemeint hat, hey, so vom Körper her und vom Talent hast du schon eine Chance, eigentlich drüben in den USA mitzuhalten. Und dann habe ich einfach angefangen, das Ganze zu recherchieren über Wikipedia und weiß nicht alles, Google, also einfach sehr viel gelesen erstmal, weil man kennt ja das College-System ja eigentlich gar nicht so sehr. Also ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, aber ich musste erstmal lernen, okay, was sind die Requirements, ja, also was für Noten musst du haben, was für College-Eignungstests musst du ablegen vorher, den ACT und SAT, was für Punktzahlen brauchst du da, und auch überhaupt, um das ganze College-System zu verstehen, also wie ist die Division One aufgebaut, da gibt es ja die ganzen verschiedenen Conferences und sowas.
Wirklich bis jetzt.
Ja, genau, da können wir ja später auch nochmal drüber reden. Aber also ich habe da erstmal meine ganze Recherche gemacht und dann habe ich in der Winterpause bevor ich Abi gemacht habe, habe ich dann sozusagen alle Division One Teams, also es gibt 124, glaube ich, 128 FBS Division One Teams. Ja, also die Division One ist ja auch nochmal gespalten in also wirklich die Top Division One und dann gibt es nochmal so eine Halb Division One. Ja, aber ich habe eben alle 128 Top Division One Teams mir in ein Word-Dokument gepackt und bin dann zu deren Homepages gegangen, jeweils einzeln. In jeder Homepage gibt's irgendwo hinten versteckt ein sogenanntes Staff Directory. Ja, also da muss eine Liste sein, wo jeder, jetzt nicht vielleicht die Head Coaches, aber so ziemlich alle anderen Coaches, haben da eine E-Mail-Adresse hinterlegt.
Ich kenne das, ja.
Genau. Und ich bin einfach rein und hab mir eiskalt einfach die E-Mail-Adressen und Namen von jedem Defensive Coordinator, Linebacker Coach und Player Personnel Manager und wenn ich noch eine Videoperson gefunden habe, die auch ein Video Manager, habe die mir alle rausgeholt in ein großes Word Dokument und dann habe ich eine Hammer E-Mail geschrieben, meine ganzen Maße reingetan, mein Scorpions Highlight Tape habe ich darin verlinkt und
hast du die selbst angeschrieben?
Genau, ich habe die E-Mail, ich habe auch jede E-Mail personalisiert mit dem Namen, ja, dann
richtig.
Dear Mr. so und so. Und hab die dann eben einzeln, das hat auch echt, glaube ich, die ganze Winterpause gedauert und hab dann irgendwie so 600 E-Mails oder sowas losgeschickt und hab dann halt irgendwie drei Antworten bekommen, ja. Es gab irgendwie ein Videomensch bei den Hawaii Warriors, ja, und bei den UTEP Miners. Die hatten irgendwie Deutsche oder Halbdeutsche, die dort gearbeitet haben und die haben dann mit mir ein bisschen kommuniziert, aber im Endeffekt ist darauf rausgelaufen, ja, interessiert schon, aber kannst du nicht irgendwie in die USA kommen und dann hier irgendwie noch spielen und dann würden wir uns das überlegen, genau.
Ja.
Und also ich habe dann, wie gesagt, in dem Frühjahr Abi gemacht und es war auch meine letzte Jugendsaison, das heißt, es war so ein bisschen die Zeit, wo ich mir dann überlegen musste, okay, hü oder hot, ja? Ja, machst du jetzt was mit dem College, klappt das irgendwie?
Ganz kurz, hast du die Geschichte so schon mal jemand erzählt?
Nicht in dem Detail, nicht in dem Detail.
Ja. Also bitte jetzt, wenn ihr da das schaltet jetzt nicht ab, weil das sind Infos, die habt ihr noch nicht gehört, weil die sind für mich gerade, diese Details, ich wusste nur USA, okay, dann war Tennessee, so, und dann fängt die Geschichte an, aber wenn du da hingekommen bist, dass du 600 fucking,
es gibt doch mal
Antworten bekommen, dass jeder denken würde, shit, ich sollte aufhören, das funktioniert nicht.
Ja, also ich meine, also die Gedanken kamen natürlich zu der Zeit auch, ja, also du weißt, du machst Abi und dann so deine Abi-Kollegen irgendwie, die fangen dann, oh ja, ich bin hier Werkstudent dann, oder die wissen genau, was sie studieren wollten. Und ich hatte halt irgendwie diese Idee mit dem Football, aber irgendwie das, also mir war dann schon klar, dass ich habe schon dem Ganzen vertraut, dass ich irgendwie vielleicht das Talent habe dafür, aber ich habe halt nicht gewusst, wie. Ja, und ich war in dem Frühjahr auch noch, also ich war beim Nazio Tryout zum ersten Mal und habe da das Nationalmannschaftscamp mitgemacht, Jugendnationalmannschaftscamp für Football. Das war ganz cool. Habe da einige, also da eben gesehen, dass ich okay in Deutschland schon wahrscheinlich zu den besseren Spielern gehöre. Und wie gesagt, habe zusätzlich zum Abi dann auch noch den SAT. Das ist ja, es gibt ja zwei College-Eignungstests, ja, die du machen musst. Oder die du machen kannst. Ja, gibt verschiedene, je nach College, die nehmen dann einen oder den anderen. Aber ich habe den SAT gemacht an einer internationalen Schule hier in Stuttgart. Ja, und den einzigen Termin, den es gab für den ACT, was so der, sag ich mal, der Test ist, der in den Südstaaten am meisten genommen wird, war an der internationalen Schule in München. Und das war dann an demselben Tag wie unser erstes Jugendspiel von der Saison. Das heißt, ich hatte eine Tante dann, die mit mir da am Tag vorher runtergefahren ist nach München. Wir haben da in so einer kleinen Gaststätte gepennt. Ich habe morgens diesen ACT geschrieben. Das dauert ja auch, also diese amerikanischen Tests, die sind dann so 3-4 Stunden oder sowas, dauert es schon. Und dann sind wir mittags um 12 Uhr wieder zurückgejettet aus München. Und dann kam ich wirklich echt vielleicht, also 3 Minuten zu spät zum Pass-Check, ja. Und dann, du kennst die deutschen Refs so, ja, dann kannst du erst wieder zur Halbzeit spielen. Und dann stand ich die Halbzeit da an der Seitenlinie. Wir haben gegen die Holzgerlingen Twisters auch noch gespielt, ja. Glück, ja, also die haben, also das Spiel war ganz competitive noch in der ersten Hälfte. Und dann, zur zweiten Halbzeit war ich dann halt drin und dann haben wir natürlich abgeräumt, ja. Und ich weiß nicht mehr genau den Score, aber ich habe noch gewusst, das Spiel haben wir dann doch noch irgendwie gewonnen. Ich glaube, das Rückspiel habt ihr gewonnen in dem Jahr, das könnte es sein. Ja, das Rückspiel habt ihr gewonnen.
Ja, aber guck mal, wie krass das, und jeder, der in Deutschland Football gespielt hat, ich weiß nicht, ich finde auch bei anderen Sportarten ist es schon auch so, aber wie viel hatten wir in der Jugend? Weniger als 12 Spiele?
Ja, ich glaube, es sind nur 10 Spiele teilweise. Ja.
Da verpasst du kein Spiel.
Ja.
Es geht nicht, da gibt es keinen Urlaub, da geht es nicht, ich bin auf einem Geburtstag oder wir müssen zu einer Hochzeit, sondern da ist, nein, ich bin an jedem verdammten Spiel angewiesen, das gehört dazu.
Ja, auf jeden Fall.
Also so kenne ich das.
Ja, und ich meine, so trennt sich, also es gibt ja immer im Team sozusagen den, sag ich mal, harten Kern, ja, die Jungs, die wirklich committed sind, und da entscheidet sich das so ein bisschen so, ja, die Jungs, die halt wirklich dann 100% dabei sind, die schauen halt auch dann wirklich, dass sie in der Zeit, wenn sie mal ein Trainings verpassen, ja, das kann ja passieren, aber dass du halt wirklich zumindest zu den Spielen einfach da bist, ja, weil es einfach sowieso dann, sag ich mal, vor allem in der zweiten Hälfte der Saison einfach schwer wird, dann bist du irgendwie am Spieltag mit 25 Leuten oder sowas, dann ist halt schon echt schwer, dann noch eine ganze Saison durchzuspielen, wenn du so wenig Leute hast.
Also jetzt hier mal kurz von mir. Ich weiß nicht, ob du viel über meine Football-Karriere weißt.
Gar nicht, haben wir noch gar nicht geredet. Ja. Ich weiß noch, irgendwie Holzgerlingen.
Ich habe mit Holzgerlingen angefangen mit 18. Ja. Hätte ja in der Jugend spielen können.
Ja.
Kam aus dem Leichtathletik, ich hatte mit 15, glaube ich, mit Leichtathletik aufgehört, war sehr competitive und war sehr athletisch. Ja. Also ich konnte im Prinzip wirklich, habe ich alles schnell erlernt. Und mit meinem Bruder zusammen haben wir gesagt, hey komm, wir gehen zu diesem American Football, wir spielen Football, Fullback und Running Back, so, ja, Running Back, wir sind die Mann. Das ist natürlich ganz anders gelaufen, da haben sie zu mir gesagt, du kannst in der Jugend spielen.
Ja.
Da habe ich einmal bei den Herren mittrainiert, einmal bei der Jugend, habe ich gesagt, nee, ich spiele gleich Herren,
kein
Problem. Damals war ja Holzgerling auch noch keine Ahnung. Und ich habe echt schnell gelernt, wirklich, also ich durfte relativ schnell spielen, hat diejenigen, die halt vor mir schon länger da waren, ein bisschen aufgeregt. Und dann gab es, ich glaube, es war in meinem ersten Jahr ein Fehler, den ich gemacht habe. Und da habe ich gelernt, was es bedeutet, sich unterzuordnen bei einem Coach auch.
Also,
so dieses wirklich, der Coach, wenn der was sagt, dann ist es. Und das war, ich habe meinem Coach geschrieben, Shoutout zu Emil. Ich kam am Freitag ins Training, ich so, hey Coach, kann leider nicht ins Training, ich weiß nicht mehr, was war, ich weiß es wirklich nicht mehr, ich möchte mich jetzt auch gar nicht rausreden, ich kann leider nicht ins Training, Zwinkers meine ich, aber ich spiele ja eh. So absolut wirklich gar nicht ernst gemeint, so als Zwinkers meine ich saß die ganze Zeit auf der Bank. Ich stand da, alles, hey, warum spielst du nicht so? Ich hab keine Ahnung, und der dann nur so, Simon, du weißt, was du für eine SMS geschrieben hast. So, ja, aber das war doch so Spaß. An dem Tag hatte ich so verkackt. Also der auf meiner Position musste schon echt schlecht spielen, dass ich am Schluss
noch spielen durfte.
Weil dann würde ich sagen, okay, und jetzt mach's wieder gut. Aber das werde ich nie wieder. Ja, genau. Nee, also zu meiner Geschichte wollen wir gar nicht länger ausholen. Habe aber in Holzgerling angefangen. Dann war ich ja Flaggy-Coach, dann war mal Vize-Deutscher Meister, als ich da gecoacht habe. Dann war ich Jugendcoach und dann haben wir gegen dich auch gecoacht.
Genau.
Mit Simon Butsch, Maurice Schüle.
Genau, das eine Jahr.
nicht das der Wilke, sondern der Wilke, der kleinere.
Genau.
Also richtige Maschinen dabei gewesen. Und jetzt Matthias Wittmann, also eine richtige krasse Crew eigentlich.
Ja.
Und da haben wir Stuttgart gut besiegt.
Ja, das war, das war. Das
war wirklich Kopf an Kopf.
Ich glaube, es war, wo wir bei euch waren auf eurem Sandkastenfeld. Da habt ihr, seid ihr mit Momo auch diese Reverses gerannt und alles Mögliche. Ja, das war, kann ich mich erinnern.
Und es ist unschaltbar so.
Ja.
Die haben uns, nicht weil die bessere Athleten hatten, sondern die haben uns ausgecoacht, muss ich immer noch sagen. Unsere Athleten waren super, da haben wir als Coaches nicht, waren wir nicht stark genug.
Ja.
So. Okay, ja, auf jeden Fall krass, also wie du von der Jugend dann im Prinzip wirklich auch hinterher warst, dass du da irgendwie rankommst, dann Tests machst, dass dich nur drei Rückmeldungen bekommst, jeder andere würde sich denken, ach komm. Und ich weiß, also das ist ja auch, was viele denken, naja, der Jakob, der ist dann immer motiviert und sagt, ja, ist egal, 600 Antworten, nicht drei Antworten, genau das habe ich erwartet.
Ja.
Das hast du auch nicht erwartet.
Nein, auf keinen Fall.
Ein bisschen was zurück, oder?
Ja, also ich hätte, als ich die Mails alle geschrieben hatte, da habe ich schon immer dann jeden Tag meinen Mail-Account gecheckt und so, jetzt demnächst, irgendeiner muss ja was sagen, aber kam halt wirklich nur irgendwie drei sehr kurze E-Mails zurück. Und dann habe ich eben die Jugendsaison fertig gespielt. Wir waren dann auch, haben es noch in die Playoffs geschafft, haben dann gegen den in dem Jahr gewinnende Mannschaft verloren im Viertelfinale oder sowas. Was war die Saarland Hurricanes, war das damals. Knapp verloren. Also es war, glaube ich, entweder ein Touchdown, glaube ich, oder ein Touchdown und ein Field Goal oder sowas. Also war ein bisschen ungeschickt. Und da gerade, du hast angesprochen, Thema Urlaub, ja, wir hatten ein paar Jungs, die halt genau dann, also die Saison war vorbei, ja, genau für die Playoffs irgendwie dann noch in Urlaub gegangen sind und das war halt dann halt auch nochmal ein bisschen rein.
Wir hatten Urlaubsschwere. Wir gehen dieses Jahr gerade mit die Playoffs an, keiner hat Urlaub genommen, ey. Ich weiß nicht.
Ja, das war ein bisschen.
Okay. Aber wie kam es dann zum College? Also die haben gesagt, hey, wäre cool, wenn du mal in den USA spielst, dass wir sehen, ob das Level, was in Deutschland da ist, doch überhaupt vergleichbar wahrscheinlich.
Also ich hatte Glück, ich habe eben Familie in den USA und ich habe dann eben eine Tante von mir drüben angerufen und gefragt, ob sie sich überlegen könnte, dass ich irgendwie ein halbes Jahr oder sechs Monate oder sowas bei ihr unterkomme, damit ich die Highschool-Saison eben spielen kann. Ja, und es hat sich ganz gut gefügt, weil ich habe eben recherchiert, eben wieder auch. Und in Florida darfst du noch Highschool-Football spielen in dem Jahr, in dem du 19 wirst. Und ich wäre dann in dem Dezember eben 19 geworden und durfte dann eben noch spielen. Und dann bin ich einfach praktisch auf gut Glück. Ich habe hier noch ein bisschen gejobbt und beim Flohmarkt noch einen Haufen Zeug verkauft. Habe dann ein Flugticket geholt und bin rüber.
Das glaubt keiner.
Ja, also ich habe echt dann irgendwie alles Geld auch irgendwie zusammengekratzt und bin dann einfach nach dem Abi-Abschluss. Also ich war glaube ich für den Abi-Ball war ich noch da, aber dann als es irgendwie darum ging, dann gibt's ja auch irgendwie so Belobigungen oder sowas, die ausgehändelt wurden. Das habe ich mir dann gesagt, das schenke ich mir, die ganze Post schicken, ja, sowieso. Also der Fakt, dass ich da irgendwie noch eine Belobigung bekommen habe mit den ganzen Tagen, die ich geschwänzt habe, das können sie behalten. Nee, und dann ich bin rübergeflogen und war dann eben bei meiner Tante, ist auch nochmal einfach ein krasser Unterschied, weil da bist du halt dann Inner City, Jacksonville, Florida, da geht's ein bisschen anders zu, da kannst du nicht irgendwie, also ich war es gewohnt, irgendwie zum Training teilweise auch zu joggen oder mit dem Fahrrad halt hinzufahren, das war dann die erste Sache, so in der Nachbarschaft kannte mich jeder, weil ich halt einfach irgendwie zur Highschool dann hingejoggt bin ein paar Mal und das haben die noch nie gesehen, ja, so Leute, die joggen hier, so, ja, das war ein bisschen neu für die, aber ich habe da eben eine Highschool gefunden, die haben dann ein bisschen rumgetrickst, glaube ich, was meine Paperwork angeht, ich habe ihnen einfach gesagt, ich bin noch nicht fertig mit der Schule. Ja, also ich habe einfach gesagt, du musst ja schauen. Also klar, wenn du fertig bist mit der Schule, dann kannst du nicht mehr zur Highschool gehen. Ja. Und ich habe sozusagen einfach gesagt, hey, in der 12. Klasse zum Halbjahr bin ich aus der Schule raus und habe einfach mein Abi-Zeugnis zu Hause gelassen. Ja. Und den Highschool-Coaches war es natürlich recht. Ja, die haben da nicht zweimal nachgefragt. Die haben irgendwie eine Deutschlehrerin aufgetrieben, die meine Zeugnisse dann übersetzt hat. Und dann haben die das in die amerikanischen Noten übersetzt. Und ich glaube, was da wirklich das Ausschlaggebende auch war, ist, dass ich eben diese SAT und ACT Noten hatte. Ja, das heißt, Was übrigens, also ich hatte dann, glaube ich, den besten ACT-Score vom ganzen Football-Team. Ja, einfach. Und ich glaube, das hat dann denen nochmal ein bisschen auch das Confidence gegeben, dass sie eben gesagt haben, okay, der Junge kann Englisch, ja, der Junge ist ein guter Schüler. Das heißt, wir finden irgendwie Wege, dass wir das Ganze möglich machen.
Ja, sehr gut, sehr gut. Und dann hast du da noch gespielt, da was Highlights-Tapes gemacht und
genau,
dann an Colleges wieder geschickt, oder?
Also da ging es dann so weiter. Also ich bin leider erst im glaube ich, Anfang oder Ende Juni dort gewesen. Wir haben dort dann im Sommer direkt halt, sind eingestiegen in die Saisonvorbereitung mit dem Highschool-Team dort, Reball Trojans. Und wir sind dann da zu noch ein paar 7-on-7-Tournaments gegangen. Ja, da wurde ich dann auch direkt angesprochen, weil ich schon eben ein bisschen mit meiner Größe ein bisschen rausgestochen bin. Und da sind dann immer diese Leute von diesen Recruiting-Sites, also Rivals.com, 247 Sports, die haben dann direkt mit mir geredet, direkt da Profile angelegt und so weiter, meine Größe, mein Gewicht, alles aufgeschrieben. Und ich hatte ein bisschen Pech, weil wäre ich einen Monat früher da gewesen, dann hätte ich noch mit den Jungs von der Highschool auf eine Tour gehen können. Ja, die gehen immer auf so Tours, wo die bei verschiedenen Colleges zu diesen Sommercamps hingehen. Okay. Und da hast du halt eben die Möglichkeit, dich direkt dann vor College-Coaches zu zeigen und eine 40-Yard-Dash-Time gemessen zu bekommen und eben wirklich, das sind sozusagen die Wege eigentlich für die amerikanischen Jungs, wie die ihren Namen in die Colleges reinbringen. Ja. Das habe ich leider verpasst, aber ich habe dann einfach gesagt, okay, ich werde einfach versuchen, so gut wie möglich zu spielen. Wir haben dann die Saison angefangen und direkt nach, glaube ich, dem dritten Spiel oder sowas habe ich dann einen Anruf bekommen und hatte dann direkt ein Angebot von den Idaho Vandals.
Okay.
Und es war ja also so ein kleines College, das lief anscheinend irgendwie, also einer von meinen Teammates, dem sein Bruder war da, irgendwie ein Assistant, der hatte dem ein bisschen so über mich erzählt, ja. Und aber als ich das Angebot von dem bekommen habe, da war ich da, in meinem Kopf habe ich gesagt, hey, yo, jetzt der Trip hat sich gelohnt, ich habe schon mal ein Angebot in der Tasche, so, ich gehe zu den Idaho Vandals, ich habe dann auch die Gegend schon recherchiert und alles. Aber dann, wenn dann eine Schule dir anbietet, dann werden die Schulen in der Conference neugierig, recherchieren dich, dann kriegst du vielleicht noch 2, 3 Angebote von denen, von deren Rivalen und so wird es dann sozusagen immer mehr. Und dann eben irgendwann in der Mitte der Saison hatten wir ein großes Spiel gegen eine Schule, wo sehr viele hochklassige Recruits waren, sehr viele Spieler, die Angebote von vielen großen Schulen hatten. Und da waren dann eben Coaches von Tennessee und Florida auch zum Zuschauen da. Und der Coach von Tennessee, den die dort hingeschickt hatten, hat nach dem Spiel direkt mit mir noch geredet. So, hey, wer bist du? Wie heißt du? Und so weiter. Und good job. Also ich hatte in dem Spiel, ich hatte, glaube ich, einen Sack, ich hatte eine Interception, einen Haufen Tackles und so weiter. Wir haben gewonnen. Also es war echt cool. Und dann paar Tage später hat sich Tennessee bei mir gemeldet und hatte ich das Angebot von Tennessee.
Wow, nice. Also ihr seht, harte Arbeit, das war es zum Thema kurz die Geschichte.
Ja,
20 kurz. Minuten. Aber so ausführlich habe ich die noch nie gehört.
Ja.
Und es zeigt einfach nochmal, dass du damals schon angefangen hast, deine Karriere selbst zu gestalten. Nicht darauf zu warten, dass da jemand sich bei Instagram bei dir meldet und sagt, hey Jakob, ey, du bist super toll, wir wollen dich haben. Sondern du warst aktiv und irgendwann hat es sich halt ausgezahlt.
Ja.
Wärst du nie aktiv geworden, hättest du die E-Mails nicht geschrieben, hättest du dieses Ziel nicht verfolgt, glaube ich nicht, dass du jetzt da wärst.
Ja, glaube ich auch nicht. Also ich muss ehrlich sagen, das Ganze war ein bisschen motiviert. Also ich hatte da noch eine gute Gruppe an Jungs von den Scorpions um mich. Wir waren halt sehr motiviert. Wir sind immer ins Fitnessstudio gegangen. Wir haben viel trainiert, viel auf YouTube, Leute angeschaut und recherchiert. Ja, und sind da eben auf ein Video gestoßen von einem Typ, der eben genau das gesagt hat. Der so, hey, du kannst entweder da sitzen und warten, bis was passiert, oder du gehst aktiv auf diese Coaches zu und also, du hast ja nichts zu verlieren, ja. Schlechtestenfalls kriegst du halt keine Antwort, ja, und nichts passiert daraus. Aber wenn du es nicht ans College schaffst, ja, und du nicht jeden Weg probiert hast, dann bereust du das, ja.
Also, ich bereue es definitiv. Zu mir wurde auch gesagt, ich habe spät mit dem Football auch erst angefangen, das war halt ein Problem, weil du halt die Spielerfahrung noch nicht hast.
Mhm.
Und egal wie athletisch du das umsetzt, die Spielerfahrung fehlt dir. Und das hast du gemerkt, 4 bis 5 Jahren, habe ich dir vorher erzählt, aber dann kommt man den Ball irgendwann anders.
Ja.
Wenn du Löcher siehst, die hast du früher gar nicht gekannt.
Ja.
Dann bist du einfach losgerannt.
Ja.
Und das sind so Sachen. Aber zu mir wurde auch gesagt, so, als ich nach 2 Jahren gesagt habe, boah, wäre schon nicht schlecht, USA, ach, total unmöglich.
Ja, 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 kenne ich auch. Ja, ich auch.
Also, aber wenn ich jetzt wüsste, die Erfahrung, die Ahnung, die ich jetzt habe, und nochmal meine Jugend da coachen würde, die Momo, den Simon Butsch, den Daniel Merck, dann würde man das wirklich, wirklich anders angehen.
Ja.
Und sagen können, die Jungs kann man ein verdammt hohes College
machen. Ja, auf jeden Fall, also das ist genau auch das, also gerade so viele Leute, die gegen die ich gespielt habe zu der Zeit, ja, gerade die Jungs hätten es auch safe rüber geschafft, ja, also ich bin zwar ein ganz stabiler Athlet, aber in der GFL, besonders zu der Zeit, gab es eigentlich einige Jungs, die noch, sag ich mal, einen Ticken athletischer waren als ich vielleicht, ja, oder einen Ticken mehr talentiert, aber du musst dann das Ganze auch eben nutzen, ja, und du musst in die richtigen Bahnen gehen, also du kannst zum Beispiel, also wenn du drüben ans College willst, dann brauchst zumindest das Fachabi, ja. Und wenn du halt dann zumindest das Fachabi nicht machst, dann kannst du eben gar nicht in dieses College-System reinkommen. Und das sind eben so diese kleinen Sachen, wo du eben noch neben, also nicht nur, es reicht nicht nur, dass du gut spielst, sondern es gibt eben auch noch bestimmte andere Sachen, die du einfach noch, wo du executen musst, sozusagen.
Wo du dich drum kümmern musst.
Genau. Nicht jemand anderes. Genau, genau.
Das ist immer der einfache Weg.
Ja.
Also dann lass es doch mal so ein bisschen über dein Leben jetzt sprechen. Jetzt wissen wir den Weg, wie du da hingekommen bist. Wie ist es denn so als NFL-Profi? Erzähl mal ein bisschen so von deinem Trainingsalltag. Ich meine, ich weiß es, ich trainiere jetzt hier zum Beispiel mit dir, aber wie ist es denn drüben? Jetzt gerade Vorbereitung, du gehst wieder zurück. Wie sieht da so dein Alltag aus?
Ja, ich glaube, das Ganze ist einiges unglamouröser, wie sich die Leute das so vorstellen. Ja, die Leute, die sehen halt den NFL Game Day und die Jungs auf TikTok und so weiter und vielleicht im Urlaub.
Hast du TikTok?
Ich habe keinen TikTok, noch nicht. Vielleicht, vielleicht irgendwann werde ich überredet, jetzt mit meinen kleinen Schwestern mal sehen. Naja, aber das Ganze ist echt, also recht unglamourös und eigentlich, sag ich mal, vergleichbar mit irgendwie einem Handwerker oder sowas. Ja, also du stehst morgens echt recht früh auf der Matte, einfach weil, um alle Dinge erledigen zu können, die du im Laufe des Tages erledigen willst, musst du recht früh aufstehen. Ja, und wenn du dann sagst, okay, NFL-Alltag hängt immer ein bisschen davon ab. Also jetzt in der Off-Season versuche ich recht früh aufzustehen, damit ich eben früh anfangen kann mit meinem Training. Du hast Speed und Conditioning, eine Session, das ist ungefähr eine Stunde, Stunde 30. Von da geht's dann direkt in den Weightroom für den Lift. Das wird sozusagen praktisch, also hast vielleicht eine 10 Minuten Pause, trinkst kurz was, vielleicht kurz einen Kaffee, dann geht's da direkt weiter. Nochmal eine Stunde ungefähr einen Lift dranhängen. Danach arbeitest du vielleicht nochmal eine halbe Stunde an ein paar Schwachstellen oder was du denkst, was du arbeiten willst. Also wenn es jetzt ein bisschen Bizeps, Trizeps ist, dann oder auch Jerks zum Beispiel, ein paar Bälle fangen, eben so kleine extra Geschichten. Dann geht's in den Training Room, dann hast du Prehab oder Rehab. Ja, also es gibt ja immer irgendwas, was du gerade entweder rehabilitierst oder wo du zum Vorbeugen Übungen machst, ist auch nochmal dann Stunde, anderthalb Stunden und dann ist normalerweise Mittag um die Zeit, also dann, wenn du anfängst morgens um 7 oder 7.30 Uhr, dann bist du so um 12 mit dem ersten Block fertig. Dann tue ich in der Facility Mittag essen und danach geht es dann entweder noch weiter mit ein paar Recovery-Geschichten, also du kannst dann in den Pool gehen, kannst noch Yoga machen. Oder eben, was der Vorteil ist, wenn du in der Facility trainieren kannst, ist, du kannst dort dann direkt noch Film schauen. Ja, das heißt, du kannst dort, du hast Access zu den ganzen Datenbanken und so weiter. Du kannst echt jedes Spiel von den letzten 40 Jahren anschauen. Kannst da schauen, dass du up-to-date bleibst, dass deine Augen die Defenses immer noch gut lesen können. Also da hängst du dann vielleicht auch nochmal eine Stunde dran. Und dann in der Off-Season kannst du schauen, dass du früh zu Hause bist, was dann irgendwie 2 oder 3 Uhr nachmittags ist. Dann bin ich zu Hause, dann mache ich zu Hause einfach noch ein paar Recovery-Geschichten oder lese ein Buch.
Ja.
Und dann ist so ein Off-Season-Tag normalerweise vorbei. Ja. Wenn du dann, umso näher du an eben entweder die OTAs rankommst oder an das Trainingscamp, dann werden da noch Blöcke, dann trifft man sich vielleicht zum Beispiel Routenlaufen mit den Jungs vom Team. Das hängt dann halt nochmal 2-3 Stunden eben dran, ja, und dann wird der Tag eben ein bisschen länger.
Ist das vom Team aus?
Nicht vom Team organisiert. Wenn das Team ist sehr limitiert in was sie machen können, ja, die können dir nicht, also auch diese Lifts, was ich gerade beschrieben habe, das mache ich freiwillig, ja. das alles einzige Zeit, wo das Team dir sagen kann, was zu tun ist, ist eben, wenn ihr dann wieder anfangt mit OTAs. Das ist dieser Block von Mitte April bis Ende Juni. Anfang Juni. Mhm. Juni ist frei und dann Juli geht's dann ins Trainingslager. Ja. Und in der NFL ist es eben so, dass ganz genau geregelt ist, bis auf die Minute genau, wie lange dürfen die Trainings sein, wie viel dürfen die Coaches mit dir reden, wie viel dürfen die sich mit dir treffen.
Krass. Aber damit alle dieselben Voraussetzungen haben, oder?
Genau. Und damit eben da auch ein... Also ansonsten würde es wahrscheinlich einfach ausarten. Ja? In der NFL ist es halt so competitive, wenn du den Coaches sagst, okay, ihr dürft trainieren, solange ihr wollt, dann sind wir da für 4 Stunden. Ja? Dann gehen wir gar nicht mehr nach Hause. Aber das ist halt aber auch eine Umgewöhnung, ja, weil dann bist du da für die OTAs... Oh. Ist, glaube ich, in Pause gegangen.
Kann ich ja sagen. Kein Problem, das ist hier unsere Kamera, die hier kurz einen Stopp gemacht hat.
Ja, easy. Na, aber dann kommst du da zum Beispiel an für OTAs, ja, und ja. Am Anfang ist es nur Gewichte heben und Speed und Conditioning, aber dann gibt es dann eine halbe Stunde zum Beispiel mit den Coaches und dann dürfen die auch vorher nicht einen Ball zuwerfen. Ja? Also wenn dir dein Positionscoach, wenn ihr da noch steht, bevor diese halbe Stunde anfängt und der dir einen Ball zuwirft, dann kann es sein, dass es ihnen irgendwie 50.000 kostet, wenn er da gefeind wird, ja. Und so viel verdienen die dann auch wieder nicht, ja. Also das ist dann auch irgendwie ein Viertel von seinem Jahresgehalt. Ja. Das heißt, da wird schon echt sehr stark darauf geachtet, dass eben alle Regeln eingehalten werden.
Okay. Du hast ja gerade das mit dem Gehalt gesagt. Ja. Das ist ja so eine ganz interessante Geschichte. Wir müssen vielleicht mal aufklären. Viele denken immer, man sieht ja nur die Schlagzeilen.
Ja.
Hier Mahomes mit 503 Millionen Vertrag für 10 Jahre. Ja. Wäre ja schön, wenn alle so viel verdienen.
Ja, wäre schön. Also die Realität von der NFL, ich kann jetzt sagen, wir haben also mit dem neuen
Also wir brauchen keine Zahlen, aber wir brauchen mal so ein bisschen richtig.
Ne, also die Zahlen sind auch alle, das ist alles offen einlesbar. Das wird ja in der NFL standardisiert, ja. Mhm. Also für die ersten 3 Jahre, wo du in der NFL bist, verdienst du generell das sogenannte Rookie Minimum, ja. Was eben es fängt bei ungefähr 600.000 vor Steuern an. Und erhöht sich dann um ungefähr 120.000 pro Jahr, wo du in der NFL bist. Das heißt, in deinem zweiten Jahr verdienst du ungefähr 720.000, im dritten Jahr dementsprechend mehr. Mhm. Jetzt musst du aber dazu rechnen, okay, 50% davon ist schon mal weg mit Steuern, weil du eben, so wie du dein Geld verdienst und so wie die Steuern funktionieren in den USA, in jedem Bundesstaat, in dem du spielst, musst du Steuern zahlen, du musst die nationalen Steuern zahlen. Das heißt, also die Steuern in den USA allgemein, es ist besser als Deutschland, aber für uns ist es halt praktisch wie hier in Deutschland, dass du eben 50% rechnen musst. Dann kommt dazu noch Agent Fee, was auch nochmal so 3% ist. So, und dann hast du schon mal, sag ich mal, einen recht moderaten Betrag, weil du eben auch dazu rechnen musst, dass du dieses Geld nur verdienst auf 16 Wochen verteilt. Wenn du ein Spiel zum Beispiel ausfällst oder nicht aktiv bist, dann wirst du für das Spiel auch nicht bezahlt. Ja.
Also wenn du nicht im Kader
bist. Nicht, wenn du nicht im Kader bist, wenn du zum Beispiel bei einem Team unter Vertrag bist, dort 4 Spiele spielst, ja, dann kriegst du eben diese 600.000 geteilt durch 16, was da diese ungefähr 20.000 oder sowas für ein Spiel, die du dann bekommst. Und wenn du dann aber zum Beispiel released wirst, 2 Wochen bei keinem Team bist, dann wirst du in den 2 Wochen auch nicht bezahlt. Ja? Also du wirst nur bezahlt, wenn du spielst, wenn du aktiv bist, wenn du im 53-Mann-Kader bist. Ja. Wenn du verletzt bist auf der IR zum Beispiel, dann wird dein Jahresgehalt genommen und dann wird, glaube ich, 1/8 oder sowas davon wird abgespalten und dann kriegst du eben 1/8 weniger, wird eben auch dann aber noch ausgezahlt. Also wenn du, ist nicht das Schlechteste, verletzt zu sein, ist dann eben nur schlecht, wenn das dich dann die Zukunft bei dem Team kostet. Ja,
ja.
Insgesamt aber, diese Beträge, über die wir gerade geredet haben, sind jetzt neu. Nein, die sind jetzt neu. Die wurden jetzt neu. Also wir haben Anfang letzten Jahres eben einen neuen Collective Bargaining Vertrag unterschrieben zwischen der Spielergewerkschaft und der NFL, wo diese neuen Gehälter eben festgelegt wurden. Davor, also in meinem ersten Jahr noch, war das nochmal 200.000 weniger. Da war das Rookie Minimum war so, glaube ich, 380.000 fürs erste Jahr, so 450 fürs zweite und dann 500 irgendwas fürs dritte Jahr. Also wir haben jetzt eine sehr, sehr hohe Gehaltserhöhung bekommen als Rookies, würde ich sagen.
Was aber auch, wenn man jetzt mal schaut, wie lang der Durchschnittsanteil in der NFL ist. Ja. Und wenn du jetzt mal rechnest, wie viele Trainingsstunden du da reinpackst, einfach
Also ich glaube,
wirklich krass ist.
Ich glaube, wenn ich es wirklich auf die Stunden verteilen würde, dann ist der Stundenlohn dann im Endeffekt auch nicht mehr so hoch, weil du trainierst ja das ganze Jahr über. Ja. Das Training musst du dann auch noch bezahlen. Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel, ob du jetzt hier trainierst oder bei Exos, du musst dein ganzes Essen bezahlen, dein Training bezahlen. Ja. Während der Saison kommen noch, also Minimum eine Massage pro Woche musst du da auch noch dazu bezahlen, dir holen irgendwie. Alles, was du an irgendwie Akupunktur machst oder Yoga, kommt da dazu, kommt alles aus der eigenen Tasche. Das heißt, also der so viel Geld zum Flexen und Lamborghini fahren, der bleibt da dann nicht mehr übrig, leider.
Ja, gut, würde ja eh nicht zu dir passen.
Ja.
Der Schwabe, der
genau.
sich über den Flohmarkt hochgekämpft hat.
Yes, sir. Yes, sir.
Geil. Nee, aber schön, dass du da oft drüber sprichst. Ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Deutsche sind immer so, über Geld sprechen, wollen die nicht.
Ja.
Ich verstehe das gar nicht. Ich kann auch echt, gut, dass ich jetzt hier in die Kamera nicht sage, aber wenn jemand Fragen hat dazu, ich kann nicht sagen, was so ein Personal Trainer verdient.
Ja.
Wenn Leute hören, so, boah, der kriegt 100 Euro netto die Stunde.
Ja.
Wie viele Stunden am Tag kann ich als Personal Trainer arbeiten? Keine 10.
Ja.
Ich kann keine 10 Stunden machen. Das funktioniert gar nicht. Dann bin ich tot.
Genau.
Der Kunde hat nichts davon. Also habe ich 4 bis 5 Stunden am Tag.
Ja.
Manchmal lass es 6 Stunden oder 7 Stunden sein, aber das ist schon selten. Ja. So. Und das kann ich dann auch nicht jeden Tag machen.
Genau.
Ja, das heißt, ich muss so irgendwas, irgendwann muss ich auch noch Rechnungen schreiben.
Genau.
Irgendwie anders die Kunden betreuen, gucken, dass sauber ist, dann brauche ich
Steuern zahlen.
Steuern zahlen. Also, da bleibt daran nicht viel übrig. Ja?
Ja.
Wenn ich vergleiche Handwerker, dann geht der ist immer günstig. Ich will nicht sagen, dass die Handwerker teuer sind, aber die machen es richtig.
Ja.
Warum? Ich habe letztens eine Rechnung gesehen, Gas-Wasser-Installateur bei uns. Gar kein Problem, der soll seine 75 Euro, 80 Euro die Stunde bekommen.
Ja.
So. Aber der arbeitet nicht nur eine Stunde, sondern der läuft dann raus zum Auto, kommt wieder rein.
Nein.
Das ist ja viel mehr. Der braucht mindestens 3 bis 5 Stunden, bis das Ding fertig ist. Verkauft dir dann noch Material und du zahlst halt einmalig diese Rechnung.
Genau.
Und die ist wesentlich höher, wie wenn du bei mir trainierst.
Ja. Eigentlich. Ja.
Also das ist so, das sieht immer noch schön, boah, der Personal Trainer, der verdient richtig gut. Wäre schön.
Ja, und also, wie gesagt,
ich frag mich nicht, aber es hört sich nicht, ist nicht immer so toll.
Ja, und also wie gesagt, das ist halt auch dann, also du hast natürlich Teammates, die, sag ich mal, in einem Spiel mehr verdienen, als du das ganze Jahr verdienst, ja. Und das ist halt auch die Realität, sag ich mal, von der NFL. Aber du musst halt einfach wissen, wo du bist, was du machen kannst in deiner Karriere gerade noch. Und wie soll ich das sagen? Also wenn es einem nur ums Geld geht, würde ich von der NFL abraten. Ja, also wenn du wirklich reich werden willst, dann ich weiß gar nicht. Ich weiß allgemein nicht, ob Profisportler der Weg ist. Ja, dann studiere irgendwie Finanzwesen oder sowas. Und da hast du
Heirate, da hast du halt
eine viel längere Karriere. Also diese NFL-Karriere, wenn du da 3 Jahre machst, ist super. Ja. Wenn du 4 Jahre machst, ist super. 5 Jahre, dann hast du schon echt die wenigsten Leute spielen 5 Jahre. Ja, und dann gibt's eben immer wieder die Jungs, die irgendwie 8, 10, 12, 15 Jahre spielen können. Aber das sind die Ausnahmen, das sind die absoluten Ausnahmen.
Aber wenn wir jetzt auch reflektieren, woher du kommst, im Sinne von, ich habe in Deutschland Football gespielt, mir hat das Spiel so Spaß gemacht. Ich habe gehört, ich kann unter den Top der weltbesten Athleten irgendwann vielleicht mal mitspielen.
Ja.
Das ist ja das, was dich eigentlich antreibt.
Ja.
Wo mich als Trainer zum Beispiel auch antreibt, zu sagen, Leute zu trainieren. Mein Ziel war immer ein NFL-Profi zu trainieren. Ich
hab's
geschafft.
Hey.
Mein Ziel immer erreicht. Aber genau das ist nicht zu sagen, boah, hey, der bezahlt mich dann fürs Training, sondern nein, als Trainer zu sagen, ich habe jemanden, der ist ein NFL und ich darf den trainieren.
Ja.
Dass man davon leben muss, das ist halt so.
Ja, und ich meine, deshalb musst du halt auch dir vor Augen halten, also hier in Deutschland, die Leute, du bezahlst ja, um Football zu spielen. Die meisten. Ja, also in den meisten Vereinen, da zahlst du deinen Vereinsbeitrag, du kaufst deine eigene Ausrüstung, ja, die Leute kommen nach der Arbeit irgendwie zum Training. Und da muss man halt auch einfach, also da macht es keinen Sinn, dann irgendwie sauer zu sein, weil du irgendwie weniger verdienst als jemand anderes. Im Endeffekt, du wirst bezahlt dafür, ein Spiel zu spielen. Ja, ist immer noch Football, ist immer noch ein Spiel. Klar ist das Ganze viel ernster, du musst da viel Arbeit reinstecken, aber ist auch was du dann, wenn du nicht mehr spielst, einfach darauf zurückschaust und denkst so, okay, das war jetzt schon einfach eine geile Zeit und ich hab die Möglichkeit gehabt, dieses Spiel zu spielen.
Ja, sehr nice.
Die Erfahrung zu machen.
Also kleine Finanzeinblicke hier mal in so einen Profi. Wir wollen nicht zu viel sagen, aber wie gesagt, ist nicht alles immer gleich Gold, was glänzt.
Ja.
Man darf es genießen, aber es ist trotzdem nicht leicht. So,
ja.
Bevor wir jetzt weiterreden, würde ich hier gerne einen Cut machen, dass wir hier das Thema beenden.
Cool.
Und im Teil 2
ja.
über Thema Mindset auch ein bisschen reden.
Ja, ja.
Und dann unsere Geschichte, wie wir uns so ein bisschen kennengelernt haben. Genau. Also wenn ihr genau. weiter hören wollt, dann wartet auf Volume oder wie heißt es, Episode Number 2.
Zwei.
Bis dann, denkt dran, alles ist machbar. Coach Simon.